Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Zusammen. Ich freue mich heute, euch gleich wieder zwei Gäste vorstellen zu dürfen und heute mal in einer besonderen Form, denn ich bin heute live vor Ort hier im Institut für Philosophie und Leadership. Und ich darf begrüßen Johannes Lober. Er studierte Philosophie in München und London und absolvierte ein Executive MBA-Programm. Er absolvierte eine 10-jährige Ausbildung zum Meditationslehrer und geistlicher Begleiter in der kontemplativen Tradition des Jesuitenordens. An der Hochschule für Philosophie in München lehrt er in den Bereichen Führungsethos, Führungskompetenzen und Meditation. Über seine Forschung im Feld von Psychologie und Philosophie zu persönlichen und existenziellen Themen im Bereich von Leadership schreibt er für verschiedene Medien, unter anderem für die Wirtschaftswoche. Zusammen mit Professor Bord gründete er 2011 das Institut für Philosophie und Leadership, um Beratung, Begleitung und Workshops für Führungskräfte in Spitzenpositionen gemeinnütziger Unternehmen sowie großer mittelständischer Firmen und Konzerne anzubieten. Professor Bord ist Mitglied des Jesuitenordens und lehrt an der Hochschule für Philosophie in München. Nach seiner Promotion an der Universität Oxford, einem Forschungsstipendium an der Universität Princeton und der Habilitation an der Universität Fribourg forschte und lehrte er im Bereich der antiken Philosophie und der philosophischen Anthropologie. 2005 wählte ihn der Senat der Hochschule zu ihrem Präsidenten. Dazu macht er die große Tradition der abendländischen Philosophie und die Spiritualität des Jesuitenordens für die Herausforderungen, vor denen Führungskräfte heute stehen, fruchtbar. Über seine wissenschaftliche Publikation hinaus hat er zahlreiche Bestseller verfasst, die sich an ein breites, der Philosophie aufgeschlossenes Publikum wenden, unter anderem die Kunst, sich selbst auszuhalten, die Kunst, sich selbst zu verstehen, die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, die Kunst, unsere Sehnsucht zu folgen und was in Krisen zählt. Ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Johannes Lober und Professor Michael Bord.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, genau. Herzlich willkommen bei unserem Institut für Philosophie und Leadership.
Sehr schön. Meine Eingangsfrage ist meistens, womit beschäftigen Sie sich gerade? Vielleicht fangen wir mal mit Ihnen an.
Ja, wir haben ja ein Institut für Philosophie und Leadership und gerade überwiegt ein wenig der Leadership-Anteil, also das zurückgezogene Dasein in der Philosophie, das existiert bei uns konkret am Institut sowieso nicht mehr ganz so viel, leider. Der Leadership-Anteil, der gerade überwiegt, bezieht sich vor allen Dingen auf einen Kurs, den wir jetzt im Oktober geben werden für einen großen deutschen Konzern, der doch erheblich in Schwierigkeiten gekommen ist und der Überzeugung ist, um gut durch diese Schwierigkeiten zu kommen, ist es wichtig, dass die obersten Führungskräfte, die diesen Konzern leiten, einigermaßen gut bei sich sind und einigermaßen mit dem unglaublichen Druck und den unglaublichen Dynamiken, die da von außen kommen können, irgendwie umgehen können. Und zu diesem Thema werden wir einen Kurs veranstalten im Oktober in einem sehr schönen Tagungshaus. Das beschäftigt mich zurzeit, diesen Kurs vorzubereiten und auch die Inhalte so ein Stück weit zu erarbeiten.
Ja, spannend. Bei Ihnen, Professor Bord?
Ja, das beschäftigt uns beide. Ja. Das muss man sagen. Also einmal in der Vorbereitung und dann ist es eben auch so, wenn man dann konkret auf die Menschen trifft, die unter dermaßen Spannungen stehen und auch ja zunehmend mit dem Gefühl von Ohnmacht konfrontiert sind, weil die wirtschaftlichen Umwälzungen eben gerade in dem Gebiet, wo dieser Konzern arbeitet, das ist vor allem die Automobilindustrie, da extrem davon betroffen ist, das macht uns schon, das ist schon nicht ganz einfach. Irgendwie zu gucken, wie kann man den Menschen wirklich helfen in solchen Situationen, wo nicht so absehbar ist, das wird alles wieder gut und es ist eine kleine Krise wie die Finanz- und Wirtschaftskrise damals und dann da kommt man auch irgendwie wieder raus, sondern dass wir doch gesellschaftlich vor und auch geopolitisch vor größeren Umwälzungen stehen. Wie kann man das eigentlich bewältigen? Ja? Und wie kann man auch die Kraft haben, unter Umständen ein ganz neues Geschäftsmodell zu entwickeln?
Das bringt mich jetzt gleich zu einer schönen Anschlussfrage. Ihr Institut heißt Institut für Philosophie und Leadership. Ich finde zumindest in der Welt, in der ich unterwegs bin, ist das eine Kombination, die ich so noch nie gehört habe. Also da sind Sie beiden die Einzigen. Wie hängen diese beiden Themen für Sie zusammen?
Es gibt so, man könnte sagen, es gibt in Bezug auf die Philosophie gibt es zwei ganz große Traditionen seit jeher in der abendländischen Philosophie, mit der wir uns halt hauptsächlich beschäftigen. Und die gehen beide, könnte man sagen, auf die Antike zurück. Die eine Tradition geht auf Aristoteles zurück. Da geht es im Grunde darum, dass die Philosophie irgendwelche Theorien entwickelt, große Gedankengebäude entwirft, nicht leicht zu verstehen, ganz sicherlich. Und diese Tradition spielt bei uns eigentlich keine Rolle. Die andere Tradition, die auf Platon zurückgeht und die dann über Wittgenstein zum Beispiel, dem vielleicht wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, bedeutsam geworden ist, die spielt eine ganz extreme Rolle, nämlich man könnte sagen, dass die Philosophie eine Art zu leben ist, eine Art, sich mit einer Nachdenklichkeit die Welt zu erschließen und nicht nur die Welt, sondern auch über sich selber nachzudenken. Das heißt, eine bestimmte Methode, die in der Philosophie entwickelt worden ist, sich Antworten zu geben auf, man könnte sagen, so letzte große Fragen. Wer bin ich? Was soll das eigentlich, was ich mache? Ist mein Leben stimmig für mich? Eigentlich Fragen, auf die auch Religionen eine Antwort geben möchten. Und so kommt es uns auch in den Kursen, die wir geben, nicht darauf an, jetzt Inhalte zu vermitteln von den großen Philosophen, sondern in diese Art der, man könnte sagen, der Selbstreflexion die Leute zu führen, die dann eben auch erhebliche Auswirkungen, je nachdem, wie man das so für sich beantwortet, auf die Motivation der Leute hat. Und das ist ja ein Gebiet, mit dem du, Johannes, dich auch wissenschaftlich sehr beschäftigst.
Hm. Motivation ist vielleicht auch schon ein gutes Stichwort, was so ein Stück weit die Brücke baut zwischen Philosophie und dem, was wir konkret im Bereich Leadership bearbeiten. Der Dreh- und Angelpunkt, an dem Motivation hängt, ist ein großer Begriff der abendländischen Philosophie, über den unfassbar viel gestritten wurde, nämlich der Begriff der Freiheit. Wir würden den vielleicht etwas enger fassen und würden das den Begriff der Selbstbestimmung, würden wir das benennen, oder der persönlichen Autonomie. Und was interessant ist, und da baut sich auch die Brücke zwischen dieser langen philosophischen Tradition und eigentlich der ganz modernen Leadership-Forschung, man hat herausgefunden durch unzählige, auch empirische Studien in der modernen Psychologie, dass Menschen dann am leistungsfähigsten sind und vor allen Dingen weniger jetzt einfach nur Gas geben, sondern auch qualitativ am kreativsten zum Beispiel sind oder am nachhaltigsten Ergebnisse hervorbringen oder am flexibelsten mit Situationen umgehen können, wenn sie das Gefühl haben, das, was sie da tun, das halten sie unter den gegebenen äußeren Umständen für gut und richtig. Mhm. Und das heißt, man spricht da also nicht von einer äußeren Freiheit. Eine Führungskraft muss im Äußeren bestimmen können, was sie möchte und kann tun und lassen, was sie möchte, sondern es geht im Grunde darum, unter diesen Umständen, die du ja gerade so ein bisschen angerissen hast, unter Umständen, die oftmals mit viel äußerem Druck zu tun haben, immer noch eine Haltung zu sich und zum eigenen Leben, zu dem, was man konkret als Führungskraft tut, zu haben, was es zulässt zu sagen, es ist schwierig, aber ich tue in der gegebenen Situation das, was ich hier für gut und richtig halte. Und daher kommt die Kraft.
Mhm. Ist es die Self-Determination Theory von Edward Dickey? Spricht das richtig aus?
Für DC und Richard Ryan, das sind so, man könnte fast sagen, so neben Platon, Wittgenstein, auch ein bisschen Aristoteles natürlich, aber das sind so mit die Großen oder die Hausheiligen sozusagen, die wir zumindest aus der Tradition der Philosophie und der Psychologie sehr oft bemühen, um den Punkt, den wir machen wollen, in Organisationen, in Konzernen, in Unternehmen zu verdeutlichen.
Mhm. Und sicherlich die Stoiker.
Sicherlich die Stoiker,
also, ja. Marc Aurel ist auch ein wichtiger Bezugspunkt für diese Art der philosophischen Reflexion.
Wie, also in meinem Bereich, wenn ich jetzt mit Führungskräften arbeite oder auch in der agilen Bubble, in der ich ja unterwegs bin, da wird ja auch ganz viel über Motivation gesprochen und die Diskussion ist ja auch schon sehr, sehr alt, ne, über jetzt intrinsische und extrinsische Motivation. Ich gehe mal davon aus, dass die Forschung, die es dazu gibt, noch darüber weit hinausgeht. Wie würde sich das dann noch davon abgrenzen? Weil, also ich habe nur gehört, intrinsische Motivation ist das Entscheidende, nicht die extrinsische. Oder sehen Sie das anders?
Ja, also das ist ein großes Missverständnis, was da leider immer wieder passiert, gerade in, ich sag mal, populärwissenschaftlicheren Ansätzen, dass man so die intrinsische Motivation als die einzig gute Motivation sieht und die extrinsische Motivation als grundsätzlich schlecht. Im Grunde ist es so, die intrinsische Motivation ist eine Form von Motivation, die, man könnte sagen, sehr basic ist. Die haben wir alle von Natur aus mitbekommen, die ist uns als Kind gegeben. Man empfindet etwas als sehr angenehm, als belohnend, indem man es tut. Ein Kind sitzt am Boden, spielt mit Bauklötzen, kann sich stundenlang damit beschäftigen und empfindet es einfach toll, immer mehr irgendwie ins Tun zu kommen, etwas zu bauen und beim Erschaffen sich sozusagen zuzuschauen und sich daran zu erfreuen. Das ist natürlich etwas, das ist ein Zustand, der kann sehr angenehm und wirklich auch sehr, ja, bis hin zu belohnen oder bis hin zu einer spirituellen Erfahrung führen, wenn man intrinsisch motiviert ist.
Aber man kann sagen, auch wenn man Kriegsballerspiele am Computer spielt und da voll dabei ist und das einem echt Spaß macht, wird das ja auch eine intrinsische Motivation. Mhm. Genau. Also im Grunde, es ist einfach lustvoll, was man tut.
Während man es tut, ist es lustvoll, genau. Und so etwas wie die Computerspielindustrie, die nutzen auch diese Art von Motivation, um Spiele, wie man so schön sagt, sticky zu machen, um die Leute also dabei zu halten, diese Spiele zu spielen. Also insofern, das ist eine Form von Motivation, die ist wichtig, die ist auch gut, hat ihre dunklen Seiten, aber das ist eine sehr spezielle Form von Motivation und bezogen auf unser Arbeitsleben oder bezogen auf Führung ist es eine Art von Motivation, die nur sehr, sehr selten vorkommt, die man auch nicht jetzt machen kann, bewusst machen kann, sondern das geschieht, während man es tut. Extrinsische Motivation, da geht es eigentlich darum, dass man nicht etwas tut, weil es in sich irgendwie befriedigend ist oder sich gut anfühlt, sondern ich tue etwas, weil ich das für gut und richtig empfinde, was ich da tue. Das heißt zunächst mal, extrinsisch motiviert zu sein, ich tue etwas, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und da gibt es natürlich Unterformen von extrinsischer Motivation. Ich kann etwas tun, ich kann ein bestimmtes Ziel verfolgen, weil ich dazu äußerlich gezwungen werde. Jemand hält mir die Pistole am Kopf im Extremfall und zwingt mich, etwas zu tun. Das ist eine Form von extrinsischer Motivation. Ich kann aber auch etwas extrinsisch motiviert tun und sehr, sehr selbstbestimmt sein. In dem Sinne nämlich, dass ich es wirklich für gut und richtig halte, dass es meiner Überzeugung entspricht, dass es meinen Werten entspricht und daher tue ich es. Mhm.
Mhm. Und das wäre eben die Motivation, die Führung, bei der es um Führung geht. Also nicht, dass die Leute das einfach machen, weil sie gerade total Lust drauf haben und da ihre Freude dran haben, das, was sie tun, sondern dass sie den Eindruck haben, das, was sie tun, ist selbstbestimmt, aber ist eben auch da, um Geld zu verdienen, schlicht und einfach zum Beispiel, typische extrinsische Motivation, aber eben nicht, dass es einfach Freude an sich.
Okay, und was bedeutet Führung denn eigentlich für Sie? Also jetzt haben Sie ein Institut für Philosophie und Leadership. Führung ist ja auch so eines dieser, man sagt gerne irgendwie Flutschbegriffe, ne? Da ist ja irgendwie alles so nichts. Was ist Führung überhaupt?
Man müsste vielleicht wirklich sagen, Flutschbegriff trifft es ganz gut. Es ist leichter, einen Pudding an die Wand zu nageln, als bestimmen, was genau Leadership oder Führung bedeutet. Es gibt da zahlreiche wissenschaftliche Ansätze dazu, die versucht haben, eine Definition zu finden. Alles ist mehr oder weniger gescheitert. Es gibt so eine Definition, die finde ich pragmatisch irgendwie ganz hilfreich. Ein Führer, ein Leader ist jemand, der hat Follower, Punkt. Und das ist zunächst mal, darum geht's. Es gibt also etwas, es gibt jemanden, der in der Position ist, warum auch immer, ob es eine formale Position ist oder ob er in diese Position gebracht wird, weil er bestimmte Eigenschaften hat oder bestimmte Fähigkeiten hat, aber ihm wird zugesprochen, eine Gruppe zu leiten, eine Gruppe zu führen. Und darum geht es zunächst mal beim Thema Führung. Den Anteil an Führung, den wir bearbeiten, das ist weniger der äußere Anteil im Sinne von, wie kann ich Menschen dazu bringen, etwas zu tun oder wie kann ich Strukturen schaffen, die irgendwie zielführend sind oder so etwas. Unsere Spezialität oder der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, das ist im Grunde die Frage nach der Selbstführung. Wie kann ich mich selbst führen als Führungskraft, obwohl ich im Äußeren unter deutlich anderen Dynamiken arbeite, lebe, als das der Fall ist, wenn ich einfach nur normaler Mitarbeiter bin? Wie kann ich irgendwie ich selbst bleiben, bei mir bleiben, obwohl es vielleicht im Äußeren hoch hergeht? Das ist im Grunde das Thema und da beginnt Selbstführung. Mhm.
Ich weiß, ich muss da einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich finde, dass also die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja nicht, dass wir uns ja 2017 war ich in Ihrem Kurs ja mit dabei in Elmau. Ich durfte ja an dem Stipendium teilnehmen und habe ja auch glücklicherweise gewonnen. Und wir haben uns ja 5 Tage zurückgezogen, um eben tief der Frage nachzugehen, ne? Wer bin ich eigentlich und was bedeutet Führung, mit welchen Fragen gehe ich dahin und welche Fragen möchte ich eigentlich für mich reflektieren. Es war für mich eine, also ich glaube, bis heute einer der entscheidendsten 5 Tage in meinem Leben bisher. Also danach war alles anders. Es gibt für mich in der Zeitrechnung eine Zeitrechnung vor Elmau und eine Zeitrechnung nach Elmau. Alleine nur das Thema Meditieren. Und ich finde, Sie beide haben dieses Thema einfach so zugänglich gemacht oder so tief zugänglich gemacht, wie es sonst eigentlich keiner gemacht hat, wie ich es finde. Leider, das ist jetzt die Gegenseite davon, ist natürlich nicht Ihre Schuld, überhaupt nicht, aber dieses Thema ist irgendwie sehr ausgelutscht gefühlt mittlerweile, ne, in der Wirtschaft. Also alle reden über Mindfulness, alle reden über Mindset, alle reden über die innere Haltung. Und es ist teilweise so übergriffig geworden, finde ich, und oberflächlich tatsächlich, dass ich das schon sehr, sehr schade finde. Deswegen, genau, das wollte ich einfach auch nochmal loswerden, dass diese Tiefe, die Sie beide da zumindest mit diesem Thema verbinden, außerordentlich ist. Und dafür kann man ja auch einfach mal Werbung machen.
Dankeschön. Also für uns stellt sich das so dar, dass in gewisser Weise die Tatsache, dass überhaupt jetzt das Thema Meditation in Wirtschaftskontexten aufploppt, dass es eine große Chance für uns ist. Ja. Denn wenn wir also vor 20 Jahren vor der Finanz- und Wirtschaftskrise gesagt hätten, also Führungskräfte, junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die sollten anfangen zu meditieren, die hätten uns einen Vogel gezeigt. Das war absolut kein Thema. Ja. Und ich glaube, durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ist kulturell etwas passiert, dass Menschen auf einmal auch durch die ganze Silicon Valley-Mentalität und Kultur, ja, zu der gegenüber wir wirklich kritisch sind, aber überhaupt offen geworden sind für das Thema Spiritualität. Also jeder will jetzt irgendwie spirituell unterwegs sein, selbst wenn man nicht so genau weiß, was man darunter verstehen soll, ja. Und als wir angefangen haben 2011 mit unserer Arbeit im Institut für Philosophie und Leadership, war das uns eine große Hilfe, dass wir gemerkt haben, also ich in meiner Bubble als Jesuit, ich hatte keine Ahnung, dass im Grunde Leute völlig außerhalb von Religionen Meditationserfahrungen machen und suchen und dass es da auch seriöse Sachen gibt. Und überhaupt zu gucken, wie kann man eigentlich das, was ich quasi privat als Jesuit an Meditationserfahrungen mache oder an Übungen mache in der Meditation, wie kann man das eigentlich in eine Sprache übersetzen, die jetzt für Ingenieure und Elektrotechniker überhaupt zugänglich ist, ja. War das erstmal eine große Hilfe zu merken, dass es das schon gibt. Und dann, da stimme ich Ihnen völlig, also zumindest unser Bemühen, ja, dass wir eben diese eigentlich positives Interesse an dem Thema, ja, dass wir das nehmen und dann allerdings auch deutlich machen möchten, dass in so etwas wie Meditationsübung oder Spiritualität allgemein etwas viel Tieferes zu finden ist als diese oberflächlichen Dinge, von denen Sie sprechen, nämlich tatsächlich ein immer feineres Gespür für das, was eigentlich im Leben stimmig sein kann, was der eigene Weg ist, die eigene Stimme im Leben. Und das hat dann sozusagen wieder sehr viel mit Religion zu tun, weil innerhalb Religionen Menschen ja auch meditieren. Gut, die drücken es dann religiös aus, irgendwie, wer ist Gott oder sagen, was ist das, der Sinn des Ganzen, des Universums oder sowas, ja, je nach Religion. Aber diese zentrale Frage, dass es dass Meditation zu einer Erfahrung führen möchte, die auch eine Erfahrung der eigenen Identität ist, ja, das ist, glaube ich, das, wo wir unser Asset, also wir nennen das manchmal etwas polemisch Mindfulness, um das sozusagen abzugrenzen von diesem ganzen Mindfulness-Hype, ja.
Ja. Ich glaube, dass das Thema, was ich damit habe oder was in den letzten Jahren stark passiert ist, ist, dass da diese Übergriffigkeit von Seiten der Wirtschaft oder von den Organisationen stattgefunden hat. Denn dieses Thema, was Sie ja jetzt bedienen und so wie ich es ja auch kennengelernt habe, das ist ja ein persönliches Thema. Das ist die Motivation, wenn wir wieder dabei sind, die muss ja von mir auskommen. Ich muss ja sagen, ich möchte mich diesen Themen stellen. Ich möchte mich mit der Meditation in tiefere, also nicht wieder umzuhen, aber ich möchte eben diese Reise zu mir selbst antreten. Was aber passiert, ist halt oft, dass dieser Hype so groß geworden ist, dass es sozusagen zu einer Pflichtveranstaltung wird. Also mir graut es davor, wenn man heutzutage irgendwie in Meetings sitzt und man dazu verpflichtet wird, 5 Minuten vorher zu meditieren. Das ist irgendwie eine nette Übung, aber das hat einfach nichts am Arbeitsplatz verloren, ne? Also das irgendwie hat das eine komische Dynamik angenommen, finde ich. Und deswegen bekommen diese Themen dann leider halt auch teilweise einen komischen Ruf.
Ja, es ist leider so, dass man eben mit Meditation oder mit Mindfulness auch versucht, gerade im, ich sage jetzt mal sehr plakativ, im mittleren Management, strukturelle Probleme einer Organisation zuzugleistern mit der Wendung, ja, schau nicht auf dein Umfeld, auf die Strukturen hier, sondern versuch die Lösung in dir zu finden, ja, und versuch mit dem Stress, dem Druck, mit der Frustration, mit der Aggression so umzugehen, dass du einfach durch Meditieren damit schon klarkommen wirst. Und das ist und das war, wenn man die lange Tradition oder die langen Traditionen von Meditation sich anschaut, niemals ein Anliegen von Meditation.
Absolut, ja.
Im Gegenteil, es war sogar so, dass Menschen, die im Grunde Strukturen ändern wollten, die sich sozial engagiert haben, dass die gerade nochmal einen Rückhalt gefunden haben in Meditation, um in Abstand zu dem zu kommen, was da im Äußeren vielleicht auch irgendwie schief lief. Aber es ging nicht darum, irgendwie so eine Beruhigungspille durch Meditation zu gewährleisten. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den sehen auch wir sehr, sehr kritisch.
Es ist halt, das ist jetzt auch wieder ein politisches Thema, ne? Ich würde sagen, die Gruppenidentitätspolitik hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Und das ist ja eigentlich ein Thema, was, wie gesagt, von mir persönlich ausgehen muss, ne? Dass ich diese Themen angehen möchte. Also die Nachfrage muss von mir auskommen, von mir als Person. Und leider hat sich das genau umgedreht, weil es jetzt dann heißt, wir sind eine Mindful Company und deswegen meditieren wir jetzt alle zusammen. Ne? Und das ist also irgendwie eine ganz komische Geschichte.
Also wir empfehlen auch, wenn also Leute Kurse bei uns gemacht haben, und das sind bei den Firmen normalerweise so 3 Module, oder so 2 Tage, wo die dann wirklich auch einen Einblick in Meditation haben. Ja. Wir empfehlen dann schon auch die Übung, vor Gremiensitzungen irgendwie 3 Minuten Stille zu halten, aber nicht, um irgendwie jetzt bei sich zu kommen, also auch um bei sich anzukommen, aber sich zu überlegen, also wem möchte ich eine reinwirken jetzt in der Gremiensitzung, wo, wenn der oder die irgendwas sagt, weiß ich genau, bei mir geht das Messer in der Hose auf, ja, wie muss ich das vermeiden? Also eben nicht so soft und Harmonie und wir sind eine Mindful Company, sondern irgendwie sich im Klaren zu werden vor der Gremiumssitzung, in was für enormen Spannungen ich eigentlich jetzt stehe, wenn jetzt in gleichen 3 Minuten das alles losgeht. Und das Interessante ist, dass die Leute, die das machen, die Erfahrung gemacht haben, die Firmen, die das machen, dass das wie üblicherweise Gremiumssitzungen laufen, nämlich am Anfang irgendwie ganz peaceful und am Ende, wenn es gegen Ende der Gremiumssitzung geht, dann explodieren die Emotionen und dann ist auch einmal Schluss, weil die nächste Gremiumssitzung ansteht, dass das durchbrochen wird, ja. Es geht durchaus gleich am Anfang ein bisschen härter zur Sache, aber dieses Emotionale, es bauscht sich alles auf und am Ende explodiert es, das ist weg, ja. Also ich habe eigentlich nichts gegen die Übung, genau. Aber die Frage ist sozusagen, wie wird das Ganze geframed? Wenn man im Grunde guckt, vor jeder wichtigen Gremiumssitzung oder überhaupt im Leben, wie bin ich eigentlich drauf, so ein kurzes Blitzlicht macht, ja, was geht eigentlich in mir ab, und auch Platz in dieser Selbstwahrnehmung für die ganze Aggression ist, für das Thema Macht ist und so weiter, ja, Verletzungen, die passiert sind in solchen Gremiengeschichten, dann finde ich das ein durchaus guten Punkt.
Ja, absolut, genau, weil die Meditation hat mir auch gezeigt, ne? Also wer bin ich, wie reagiere ich auf gewisse Situationen, und ich glaube, das haben Sie in Ihrem Buch Die Kunst mit sich selbst auszuhalten auch beschrieben. Ich glaube, das ist also einmal, dass man das gelebte Leben hat, ne? Und dann einmal die Affekte und einmal die kognitive Gedanken dazu, und dann gibt es ja nochmal in der 2. Stufe, dass ich natürlich darüber nachdenken kann, wie ich darüber nachgedacht habe und Gefühle darüber auch entwickeln kann. Und die Übung ist natürlich total hilfreich, auch über die Meditation. Ich meditiere auch, oder ich nehme auch 3 Minuten vor schwierigen Meetings vorher, aber genau, um mich wieder zu zentrieren und zu erden, weil ich eben weiß, weil ich die Übung gemacht habe, weil ich weiß, wie ich schnell in diesen Zustand reinkomme, um mich besser wieder zu erden. Deswegen mache ich das auch. Genau, aber es ist eben, finde ich, ein ganz anderer Zugang dazu, wie es im großen Meeting vor allem irgendwie verpflichtend zu machen.
Ja.
Ein anderer Punkt, der ist mir vorhin noch eingefallen. Ich fange jetzt an, mich mal ein bisschen mit Nietzsche zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen Sie sich da viel, viel besser aus als ich. Ich fand es nur sehr, sehr beeindruckend, dass er ja schon, also sehr, sehr lange vorhergesagt hat, ne? God is dead, hat er ja gesagt. Und er hat ja auch vorhergesagt, dass wir dadurch massive Probleme bekommen werden. Auch, ich glaube, sogar im 21. Jahrhundert. Ne? Er hat mehr oder weniger den Kommunismus vorhergesagt, dass da Millionen Menschen sterben werden. Und auch ich habe teilweise durch sie nochmal einen ganz anderen Zugang zur Religion gefunden. Und das wird leider auch sehr negativ gesehen. Deswegen auch erstmal ganz allgemein die Frage, welche Rolle spielt denn Religion? Wie kann Religion auch, oder die Werte, die dahinter stehen, in Organisationen, in der Wirtschaft helfen?
Also Religion in Wirtschaftsorganisationen jetzt irgendwie einzuführen oder auf dem schnellen Weg fruchtbar zu machen, ich glaube, das würden wir sehr, sehr kritisch sehen.
Okay. Ja.
Das, was uns oder das, woraus wir aus der Religion heraus schöpfen, das sind weniger jetzt explizite Glaubenssätze, die ich für wahr halten muss, um mich einer Religion zugehörig fühlen zu können. Also irgendwas, wie das Leben gut ist, was ich tun sollte, um ein guter Mensch zu sein und so etwas. Sondern was interessant ist an Religionen, ist im Grunde der Weg, eine Erfahrung zu machen, eine Erfahrung mit sich zu machen, die früher mal interpretiert wurde als eine Erfahrung im religiösen Kontext. Mhm. Und zwar die Erfahrung, es gibt da etwas, weswegen ich auf dieser Welt bin, oder es gibt so etwas wie eine Sinnerfahrung, oder es gibt etwas so wie eine Erfahrung von Fundament, von Getragensein. Aber das ist eine sehr individuelle Erfahrung, die man nicht über so eine, ich sag mal, verfasste Religion den Leuten jetzt beibringen kann oder den Leuten nahelegen kann. Das, was uns wichtig ist, ist dieser Erfahrungsweg, und der kann dazu führen, dass Menschen wieder Zugang zur Religion bekommen und auch sozusagen wieder Worte wie Gott oder in den Mund nehmen oder ein Gebet sprechen oder so etwas. Das kann aber auch heißen, dass diese Erfahrung völlig losgelöst von dem üblichen Sprachspiel der Religion bleibt und dass diese Menschen einfach eben so ein Stück weit Zugang zu sich und zu ganz existenziellen Fragen wieder bekommen, die eben klassischerweise, die früher einmal in der Religion vor allen Dingen einerseits gestellt wurden und auf der anderen Seite auch ein Stück weit beantwortet wurden. Aber uns kommt es weniger darauf an, die schnellen Antworten der Religion zu geben, sondern die Fragen wachzuhalten und vor allen Dingen Erfahrungsräume zu öffnen, dass Menschen wirklich nicht jetzt schnell irgendwas glauben sollen, sondern eine Erfahrung machen können, was ist zum Beispiel etwas in meinem Leben, was mich wirklich trägt, wo ich das Gefühl habe, egal komme, was wolle, ich fühle mich gehalten, ich fühle mich getragen, da bin ich irgendwie bei mir zu Hause. Mhm.
Die Frage war vielleicht ein bisschen fies formuliert. Also ich gebe vollkommen recht, Religion hat an sich erstmal in der Wirtschaftsorganisation wahrscheinlich nicht viel verloren. Mir geht es eher darum, und ich glaube, also in meinem bisher einfachen Wissen, dass auch das, was Nietzsche meinte, dass es ja, Religion hat ja eine extrem wichtige Funktion gesellschaftlich. Und dadurch, dass die immer mehr abhanden gekommen ist, würde ich sagen, braucht es ja irgendwie ein Äquivalent dazu. Ne? Also irgendwas muss diese Lücke schließen. Und Religion hat ja, finde ich, eine orientierende, eine vereinheitlichende Wirkung, ne? Dass man sich zumindest, wenn man sich auf nichts einigen kann, kann man sich zumindest darauf einigen, dass man irgendwie Christ ist oder so. Ja, und das geht ja leider verloren. Und ich finde, es gibt mittlerweile einige Religionen in Unternehmen. Also wir sprechen auch immer vom Agilismus zum Beispiel. Also immer wenn du es hinten dran hängst, dann ist es schon fast eine Religion, weil es dann überhaupt nicht mehr darum geht, wofür es eigentlich mal entwickelt wurde, sondern nur auch darum, agil zu machen, damit man halt agil gemacht hat. Oder keine Ahnung, damit man meditiert hat und sich jetzt Mindful Company nennen kann. Ne? Das sind dann so Auszüge von religiösen Zügen, die dann in Unternehmen Einhalt haben.
Ja, also das ist tatsächlich persönlich eine echte Sorge oder Herausforderung. Ich habe auch den Eindruck, im Grunde die Religionen zerfallen, und ich glaube auch die Bedeutung, die jetzt noch irgendwie die christlichen Kirchen haben, die werden weiter deutlich runtergehen. Ja, ich meine, die sind ja immer noch gesellschaftlich, also die Bedeutung, die Religionen im öffentlichen Leben haben, sind auch im politischen Leben viel größer als faktisch der Rückhalt in der Bevölkerung. Wenn Sie denken, es passiert irgendwie ein Unglück irgendwo, Zugunglück oder Terrorakt, ja, sind immer sofort die Kirchen involviert, ja. Da gibt es dann einen Gottesdienst und dann sprechen Politiker auf dem Gottesdienst. Also hier leben wir im Grunde noch in der Gesellschaft. Man könnte sagen, wo Staat und Kirche in bestimmten Bereichen überhaupt nicht voneinander getrennt sind. Wir sind ja also auf der gesellschaftspolitischen Ebene weit entfernt davon, ein säkularer Staat zu sein. Mhm. Aber wir sind natürlich im Unterbau ein total säkularisierter Staat. Mhm. Und ich glaube, was über kurz oder lang passiert ist, dass eben auch so der Überbau des Staates, den die Kirchen noch liefern und der auch von der Politik gesucht wird, eben denken Sie an solche Gottesdienste, ja, dass der über kurz oder lang zerfallen wird. Und die Frage ist dann wirklich, woher kommt dann Orientierung? Das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr schwierige Frage. Und da haben wir uns eben auch aus diesen Gründen auch dazu entschlossen, tatsächlich anzusetzen bei der Ausbildung von Führungskräften in Spitzenpositionen und hoffen auf den Multiplikationseffekt. Ja, wir wollen eine Kultur einer Firma ändern und das geht nur von oben. Mhm. Und ja, das war, aber uns ist klar, dass das also natürlich nur eine winzig ist im Vergleich zu diesen wahnsinnigen Herausforderungen, die es gesellschaftlich gibt. Ja.
Wobei uns liegt natürlich nichts ferner, als jetzt irgendwie zu sagen, wir wollen tatsächlich irgendwie Religion vermitteln oder Menschen zur Religion hinführen. Das ist tatsächlich nicht der Punkt. Aber ich glaube, worum es da geht, gerade wenn die klassische verfasste Religion immer mehr an Bedeutung verliert oder an, man muss ja sagen, Relevanz verliert für die Menschen, weil die Antworten nicht mehr in den verfassten Religionen gefunden werden, in den verfassten Kirchen gefunden werden, dann bleibt im Grunde eine Leerstelle, genau wie Sie sagen. Diese Leerstelle muss gefüllt werden. Man kann sie mit unglaublich viel Blödsinn füllen. Den Versuch, den wir machen, ist der Versuch, darauf zu vertrauen, dass Menschen in der Lage sind, für sich einen Weg zu finden. Ja. Nur eben den Weg der eigenen Erfahrung und den unter einer bestimmten Anleitung, der es erlaubt, wirklich frei diesen Weg zu gehen. Das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt, frei diese Erfahrung zu machen. Der Weg war mal beheimatet in den Religionen. Das war so der, man nennt das Spiritualität, diesen Anteil von Religion. Aber nachdem die Religionen immer mehr an Bedeutung verlieren, verliert eben auch leider dieses Wissen oder diese Tradition immer mehr an Bedeutung, sodass irgendwo sowas wie Lebensfragen drohen, mehr oder weniger in Geschmacksurteilen zu enden. Der eine findet halt das richtig fürs Leben, der andere ist jenes. Aber sich ehrlich die Frage zu stellen, empfinde ich etwas, was ich da tue für mich in meinem Leben? Empfinde ich das wirklich für mich als stimmig? Merke ich, dass das irgendwie für mich sinnerfüllt ist, was ich da mache? Oder ist es einfach nur der nächste Hype, dem ich hinterherlaufe? Und es ist eben nicht stimmig. Das ist eben die ganz entscheidende Ebene. Und dazu wollen wir Menschen ermutigen in den Kursen. Und da geht es nicht darum, den Leuten Religion beizubringen oder so etwas.
Ja, das ist ein schöner Bogen wieder zum Anfang, weil ich hätte jetzt auch gesagt, ne, die wesentliche Arbeit, so wie ich sie empfunden habe, die Sie machen, ist ja, dass diese Orientierung ich mir eben selber geben muss. Ne? Dadurch, dass ich mich mehr mit mir selber beschäftige und herausfinde, probiere herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Und dadurch kann ich eben diesen Weg probieren, zumindest selber zu gehen oder herauszufinden, ob das, was ich da mache, stimmig ist mit dem, was ich da eigentlich tue. Genau, und das ist ja eigentlich der große Punkt der Selbstführung, oder? Das war ja da, wo wir mit angefangen haben. Also ich, um führen zu können, so habe ich den Spruch in Erinnerung, muss ich erstmal lernen, mich selber führen zu können. Und das ist der Link dann zwischen den Führungskräften und der Aufgabe, die sie dann übernehmen. So interpretiere ich das.
Das ist genau richtig. Gerade in den Kursen, die wir geben für jüngere Leute, also wir haben ein spezielles Kursformat, das sind die von Ihnen schon angesprochenen 5 bis 6 Tage, die nennen wir Akademien oder Intensivseminare. Da ist ein Schlüssel wirklich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer wieder Mut zu machen, so auf ihr eigenes Empfinden zu vertrauen. Nicht nur darauf zu vertrauen, dass es da Leute gibt, die ihnen irgendwie sagen, was richtig ist, wie man zu leben hat, was die beste Karriere für sie ist, sondern wirklich zu schauen, wie empfinde ich das, wenn ich einen bestimmten Lebensweg einschlage. Hat das irgendwie eine tiefere Resonanz? Merke ich, da bin ich angezogen? Oder bin ich einfach nur das Produkt von irgendwelchen Treibern? Das Wort finden wir generell sehr kritisch. Dazu sagen, ja, was sind die Treiber in meinem Leben? Im Grunde, was ein ganz negatives Bild ist. Also ich bin irgendwie getrieben wie so ein Ochse vom Wagen und muss irgendwie Erwartungen erfüllen, die andere an mich haben. Die Gegenbewegung, die wir versuchen, ist, den Leuten Mut zu machen, drauf zu schauen, woher kommt eigentlich die Kraft, woher kommt so etwas wie eben die angesprochene Fundamentserfahrung, woher kommt so die Erfahrung, auch wenn dieser Weg vielleicht schwierig sein wird, aber ich empfinde mich dazu etwas hingezogen, was ich auch irgendwie als sinnvoll erachte.
Und bei dieser Selbstführung kommt eben noch so ein weiterer Schritt hinzu, dass man sagt, ja, um sich selbst führen zu können, muss man sich eben kennen, damit man überhaupt irgendwie weiß, was man führen können muss. Und da spielt dann eben sozusagen, man könnte sagen, die Meditation als Königsweg einer nicht intellektuellen Art und Weise der Auseinandersetzung mit sich selbst eine ganz wesentliche Rolle. Ja, also die Meditation, könnte man sagen, verbreitert und das Wissen, was wir über uns selbst bekommen, selbst wenn dieses Wissen jetzt nicht immer gleich in Sätzen umformuliert werden kann, sondern es ist eher ein Spüren nochmal. Aber diese zu Beginn unseres Gesprächs angesprochene philosophische Tradition des Nachdenkens über sich selber zahlt ja auch ein auf die Frage irgendwie, auf die Frage der Selbstreflexion, auf die Frage, wer bin ich, ja? Und wir versuchen halt, diese beiden Traditionen zusammen zu bringen. Also sowohl eine intellektuelle Auseinandersetzung mit sich selbst, was heißt es eigentlich, über sich selber nachzudenken? Mhm. Wie macht man das? Was für Fragen stellt man da? Welche Methoden gibt es da? Denn das ist ja gar nicht so einfach. Gott, worüber soll man nachdenken, wenn man über sich selbst nachdenken soll, ja? Um auch aus diesen Gedankenzirkeln und Spiralen irgendwie mal rauszukommen. Und auf der anderen Seite eben die Meditation. Ich glaube also sozusagen auch aus der Erfahrung unserer Kurse heraus, aber auch, würde ich sagen, aus meinem eigenen Leben, dass die beiderseitige Hinordnung dieser, also die Verwiesenheit der sozusagen Erfahrung in der Meditation und des eher Reflexiven, dass sich das wirklich sehr gut ergänzt.
Ja, das kann ich nur bekräftigen. Deswegen sagte ich auch eingangs, dass es eine Zeitrechnung für mich vor Elmau und nach Elmau gibt oder vor der Akademie und nach der Akademie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass also das Leben, was ich heute lebe, wäre ohne Elmau nicht möglich gewesen, weil es einfach so bereichernd ist, sich selbst einordnen zu können, die eigenen Gefühle in der zweiten Ordnung drauf gucken zu können und nicht irgendwie sofort impulsiv drauf zu reagieren. Ich glaube, ja, wenn ich jetzt so drüber spreche, das ist, glaube ich, mit einer der Dinge, die ich da gelernt habe, ne? Dass man sich ein bisschen distanzieren kann von dem, was in der Innenwelt passiert und eben nicht direkt auf jeden Trigger reagiert, sondern einfach mal wahrnimmt. Ah, ich bin wohl offensichtlich gerade irgendwie getriggert worden. Hat das was mit mir zu tun? Natürlich, aber wie möchte ich jetzt damit umgehen, ne? Anstatt einfach automatisiert darauf zu reagieren? Und das ist, muss man ja auch sagen, eine lange, harte Arbeit.
Ja, das ist richtig. Aber in den Triggern kann man das, finde ich, ganz gut deutlich machen, dass man auf der einen Seite, es ist wirklich eine Hilfe zu wissen, woher die kommen und zu wissen, warum bin ich eigentlich so geworden, wie ich geworden bin und warum triggern mich bestimmte Situationen, bestimmte Menschen. Ja, das muss man nicht wissen, also um in einen Abstand zu diesen Triggern zu kommen und sich zu fragen, okay, jetzt bin ich getriggert, was mache ich da draus? Muss man das nicht wissen, aber ich finde es sehr hilfreich, wenn man sich eben kennt und weiß, na okay, dass die Situation erinnert mich an eine Situation, die ich viel früher hatte und da bin ich verletzt worden von, ich weiß nicht, meinem Onkel oder was immer. Ja. Und dann kann man das, finde ich, leichter einordnen und auch leichter mit diesem Trigger selber umgehen.
Ja. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ist das die Aufgabe von Organisationen, diese Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen oder nicht?
Ich glaube, das ist nicht die Aufgabe von Organisationen, solche Fähigkeiten zu trainieren oder da Leute dazu anzuhalten, so etwas irgendwie zu machen. Ich glaube, dass Menschen in Organisationen, gerade wenn sie Führungskarrieren anstreben oder Führungskarrieren eingeschlagen haben, fast notwendigerweise auf solche Fragen oder auf solche Phänomene stoßen. Nämlich die Frage, zum Beispiel, ich sitze in so einem Meeting, es geht hoch her, alle sind emotional am Anschlag. Es geht hier aber um eine echt wichtige Sache. Und wie kriege ich es hin, da einigermaßen ruhig zu bleiben, einigermaßen bei mir zu bleiben, um meine Punkte hier anzubringen, weil es hier echt um was Wichtiges geht. Mhm. Und das ist sozusagen, glaube ich, dann das Einfallstor, wo Menschen in Organisationen ganz individuell merken, ja, so die Frage nach, wie komme ich in einen guten Abstand zu mir selbst, sodass ich irgendwo schauen kann, was von all dem, was da gerade in mir stattfindet, ist wirklich zielführend, mit was möchte ich mich identifizieren, mit welcher Emotion möchte ich mich identifizieren und was ist jetzt halt einfach der typische Reizreaktionsmechanismus, der gerade abläuft, weil die Kollegin oder der Chef oder die Vorgesetzte, wer auch immer, irgendwie gerade was gesagt hat, was mich tierisch nervt oder was mich tierisch triggert. Und da haben Organisationen dann die Möglichkeit, oder da ist sozusagen der Anknüpfungspunkt, wo man Leuten individuell ein Angebot machen kann. Wenn du da weiterkommen möchtest, dann gibt es da Wege, dann gibt es da Möglichkeiten, dann gibt es Institute so wie uns, die da eben Kurse anbieten und so etwas. Aber so etwas irgendwie der ganzen Mannschaft mal schnell zu verschreiben und dann zu sagen, ja, also mach das mal und am besten seid nachher alle friedlich miteinander und Konflikte haben wir damit vom Tisch gewischt, das wird nicht funktionieren.
Mhm. Wobei wir ja auch in Organisationen tätig sind. Also ich meine, wir geben ja auch diese Kurse für große Unternehmen und Konzerne. Ja. Da ist eigentlich sozusagen da kriegen wir dann, oder kriegt die Firma häufig das Feedback. Also das hätten wir nie gedacht, dass diese Firma solche Kurse machen würde. Also die Überraschung darüber, dass Firmen zulassen, dass sich Menschen diese Art von Fragen stellen, ja. Und das, also ich glaube, das ich bin davon überzeugt, dass also auf diesem Level, auf dem wir arbeiten, also ich meine jetzt nicht Niveau-Level, sondern auf dem, wenn wir mit den obersten Führungskräften arbeiten, dass es da halt sehr wenig sinnvolle Fortbildungsformate geben kann. Also wir sind natürlich absolut auf diesem Level gegen irgendwie, ja, einer verbindet die Augen und der andere führt ihn jetzt da durch den Wald oder sowas, ja, dann weiß man halt, wie das ist, von jemandem durch den Wald geführt zu werden. Aber die Umsetzung auf die konkrete Situation in der Firma ist dann halt völlig unklar, ob das tatsächlich dann auf der Business-Ebene zu Vertrauen führt, ja. Und wenn man sich fragt, im Grunde, aber wenn man in einem Konzern arbeitet oder in einem großen Familienunternehmen und man sich fragt, was können wir eigentlich tun, um irgendwie die Situation zu ändern für die obersten Führungskräfte, dann scheint mir das, was wir versuchen und was wir anbieten, halt sehr zielführend zu sein. Ja? Ja. Die Evaluationen sind ja auch wirklich, die internen Evaluationen, die die Firmen machen, sind ausgezeichnet.
Ein bekannter Organisationsforscher aus Deutschland hat mal gesagt, in den Top-Führungskräften herrscht ein Fortbildungszölibat.
Achso. Aber interessant, dass er ein Wort aus der Religion nimmt.
Ja, das fand ich auch recht interessant, ja.
Was befreitest du noch dazu wahrscheinlich?
Ich habe einige Ihrer Bücher vor Jahren gelesen, und wie es ja so oft ist, hat man dann, je nachdem, wann man so Bücher liest, ja einen anderen Zugang dazu. Jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich zumindest nochmal quer gelesen und fand es total spannend, dass ein Kapitel auch war, also es lautet so in etwa, wirksam sein, arbeiten heißt immer in Spannung zu arbeiten. Und also den Link, den finde ich total interessant, weil zumindest in der Organisationsforschung, mit der ich mich auch, wo ich mich herumtreibe, geht es jetzt auch aktuell viel um Paradoxien, die halt Organisationen ausgesetzt sind, die ja letztendlich zu Spannungen führen. Und dass Sie das letztendlich dann schon vor zig Jahren irgendwie beschrieben haben, dass Arbeiten immer heißt, auch irgendwelchen Spannungen ausgesetzt zu sein, fand ich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das ist ja genau die Probleme, die ja Führungskräfte dann haben, ne? Dass sie nicht auflösbaren Widersprüchen ständig ausgesetzt sind und irgendwie lernen müssen, damit umzugehen.
Ja, also die Versuche zu meinen, wenn ich mehr arbeite oder wenn ich es anders tue, dann hören die Spannungen auf. Das ist halt nicht mal, das geht gar nicht. Das ist ein völliger Schmarrn, ja.
Ja. Woher kam das? Ist das eine Idee aus der Philosophie oder aus der Religion? Also ich fand es sehr, sehr inspirierend, dass das wohl schon vor Jahren, dass Sie das so gesagt haben, dass Arbeit eben heißt, in Spannung stehen.
Also ich glaube, das habe ich als Jugendlicher mal in einem Buch von Weizsäcker gelesen. Oder ein Kapitel, wo irgendwie ein Kapitel heißt, nicht Wege aus der Krise, sondern Wege in der Krise. Mhm. Und ich weiß, dass mich das als Jugendlicher schon sehr, sehr beeindruckt hatte, weil ich es genau richtig finde. Und also ich glaube, dass ich es davon habe, ja.
Es gibt so in der, ist jetzt nicht die allerneueste Psychologie, aber es geht so, in den 1950er, 1960er Jahren wurde sich sehr viel mit Rollen beschäftigt, mit Rollentheorie, mit sozialen Rollen. Und wenn man diesen Begriff der Rolle mal aufs Arbeitsleben überträgt, dann wird sehr schnell klar, dass wir in unzähligen Rollen unterwegs sind. Ja. Und die Frage ist, spielen wir da einfach nur irgendwelche Rollen und werden irgendwie zum Produkt der Umstände, in der die Rolle gerade stattfindet. Also ich spiele halt den Chef, im schlimmsten Fall à la Stromberg, wenn ich im Büro bin. Und zu Hause versuche ich irgendwie möglichst den liebenden Familienvater oder die liebende Familienmutter irgendwie abzugeben und versuche da irgendwie den Erwartungen meines Ehepartners oder meiner Kinder irgendwie möglichst gerecht zu werden. Wenn man so Rollen versteht, und so sind sie auch oft verstanden worden in der Psychologie, dann ist es so, dann wird zwar die Spannung aufgelöst, aber wir sind alle nur noch Schauspieler, die halt letztendlich irgendwie Rollen versuchen auszufüllen. Die Frage, die wir in dem Kontext stellen, ist, wie kann man eigentlich Rollen leben, wie kann man Rollen ausfüllen auf eine Art und Weise, wo man das Gefühl hat, man macht sich die Rolle zu eigen. Ja. Tatsächlich, man identifiziert sich mit der Rolle und drückt durch eine Rolle das aus, was man eben qua Rolle für gut und richtig hält. Aber dahinter steckt ein Individuum, was sich zur Rolle verhält, und nicht die Rolle wird plötzlich zum Teil der Identität des Individuums und die Rolle bestimmt das Individuum sozusagen. Und ich glaube, so aus dieser Spannung Rolle und wer sind wir eigentlich als Mensch, was ist eigentlich unsere Identität, aus dieser Spannung heraus wird schon deutlich, warum eigentlich dieses Phänomen ein Grundphänomen, könnte man sagen, menschliche Existenz ist. Wir sind ja alle in Rollen unterwegs, und in Rollen unterwegs zu sein, in Rollen zu leben, heißt in Spannungen zu leben.
Ja, spannend. Also schön zu hören, dass das auch aus der Psychologie kommt. Ich habe mich die letzten Jahre viel mit Niklas Luhmann beschäftigt und der Soziologie. Und da kam das sozusagen auch raus, also ne, weil er zumindest von der System-Umwelt-Differenz immer spricht. Und er sagt, dass Menschen letztendlich nur über die Rolle und über den Arbeitsvertrag an die Organisation gekoppelt sind. Wie er spricht, er hat meistens eine sehr technische Sprache. Aber es ist einfach eine Rolle, die wir spielen. Ne? Und man könnte schon fast philosophisch sagen, werden wir nicht eher bespielt von der Organisation als andersrum in unserer Rolle?
Genau, das ist die Frage. Und gerade im Kontext von Führung ist es, zumindest aus unserer Sicht, würden wir die vielleicht steile These vertreten, es ist gerade für Leute, die an der Spitze von großen Organisationen stehen, extrem wichtig, dass nicht die Organisation die Rolle bestimmt und die Rolle die Person quasi bestimmt, sondern dass es da wirklich Individuen gibt, die ein Stück weit einen Abstand zur Rolle finden können und die sich fragen können, was möchte ich hier konkret zum Ausdruck bringen? Was finde ich hier für gut und richtig? Ansonsten enden eine Organisation in den großen Themen wie Gleichschaltung oder dass die Leute irgendwie sehr ähnliche Meinungen vertreten, dass kein Dissens mehr stattfinden kann, dass nicht mehr um die richtige Lösung gerungen wird, dass Menschen schlichtweg sich nicht mehr mit der Sache identifizieren, nicht mehr mit Leidenschaft für die Sache irgendwie tätig sind und so weiter und so weiter.
Das ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Ich kann das zumindest oft beobachten, gerade in Spitzenpositionen oder in, sagen wir, Politiker kann man das ja sehr gut beobachten. Man könnte jetzt etwas zynisch sagen, es ist ja letztendlich egal, wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist. Also, weil die Zwänge auf diese Rolle sind so stark, dass die Person als Individuum kaum einen Unterschied macht. Und das ist jetzt in Organisationen, glaube ich, könnte man ja sagen, ist ja recht ähnlich. Und da diese Fähigkeiten zu haben, ne, seine eigene Identität in diese Rolle einzubringen, das wäre ja ein Hebel, um da hoffentlich rauszukommen. Aber genau, gerade in Spitzenpositionen sind ja die Zwänge, die das System auf diese Rolle haben, extrem stark. Extrem stark. Ja, und daher auch die Spannung extrem stark. Ja. Wir haben schon fast 50 Minuten. Ich würde aber gerne noch ein, zwei abschließende Fragen stellen. Und zwar, wie wird denn Ihre Lehre in der Vorstandsetagen aufgenommen?
Also man muss vielleicht, um die Frage realistisch beantworten zu können, sagen, die Leute, die sich für uns entscheiden und die mit uns arbeiten, die haben sich vorab schon ein paar Gedanken gemacht und vor allen Dingen, die haben wahrscheinlich ein paar Erfahrungen gemacht. Mhm. Also Erfahrungen in der Hinsicht, dass es nichts mehr bringt, irgendwelche Verhaltenstrainings mit Führungskräften zu machen oder sich irgendwelche Verhaltenstrainings anzutun. Wie kommuniziere ich irgendwie möglichst empathisch mit Mitarbeitern und so weiter. Das mag bis zu einem gewissen Level helfen, aber meistens sind das Leute, die merken, dass so die Grundressource, die sie brauchen, um in so einer Top-Position bestehen zu können, die eigene Persönlichkeit ist. Die Möglichkeit zu haben, den ganzen Wahnsinn, die ganze Unklarheit, die ganze Ambivalenz, die im Äußeren stattfindet, ein Stück weit auch im eigenen Innenleben abbilden zu lassen, ohne sich davon vereinnahmen zu lassen. Das wahrzunehmen, dass es da diese Effekte gibt, dass man zum Beispiel den Druck tatsächlich spürt, aber nicht zum Produkt des Drucks zu werden. Da sind wir wieder bei dem ganzen Thema Meditation in den Abstand kommen. Und ich glaube, Leute, Vorstände, Firmen, die sich für uns entscheiden, die mit uns zusammenarbeiten, die merken einfach, dass es wichtig ist, dass die Persönlichkeit sozusagen die zentrale Führungsressource wird, gerade für diese Top-Positionen. Und wenn wir dann mit solchen Unternehmen arbeiten, das sind durchaus auch einige DAX-Konzerne hier in Deutschland, dann ist das Feedback, was wir bekommen, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es ist im Grunde ein bisschen wie wenn man, vielleicht ist es sehr überspitzt formuliert, aber es ist schon was dran. Es ist ein bisschen wie Wasser in die Wüste tragen. Da ist eben lange Zeit diese Ebene nicht thematisiert worden. Und das freut uns sehr, dass auch Leute sagen, das ist echt hilfreich, auch wenn der Gap zwischen uns als, ich sag mal, Menschen, die, ich persönlich habe Philosophie studiert, ich habe eine Ausbildung als Meditationslehrer, ich bin jetzt absolut kein Manager, aber wir finden offenbar eine Sprache und Zugang für diese Themen, die als relevant erachtet wird für solche Top-Positionen.
Ja. Möchten Sie noch irgendwas ergänzen? Haben wir irgendwas noch nicht besprochen, was Sie gerne loswerden möchten?
Sehr viel noch nicht besprochen.
Das stimmt.
Ja. Nein, aber ich würde sagen, das ist doch jetzt ein rundes Gespräch gewesen.
Alles klar. Dann sage ich vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Einblicke und wünsche Ihnen alles Gute. Ein letzter Punkt vielleicht noch. Wo können denn die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz viele Informationen über Sie finden? Wie erreicht man Sie?
Am besten auf der Webseite www.leadershipinstitut.de.
Und Institut wie das deutsche Institut, also ohne das E.
Ja, alles klar. Dann packe ich alle Informationen in die Shownotes auf jeden Fall.
Super, vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Danke.
Und alles Gute und viel Erfolg.
Ja, danke. Das wünschen wir auch.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.